Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Not Just Coding, eurem Podcast über Tech, Digitalisierung und IT. Gemeinsam tauchen wir ein in neue Technologien, spannende Herausforderungen und kreative Lösungen. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge.
Zwei Wochen später, Corwin. Ich habe längere Haare, du hast noch längere Haare. Zwei Wochen sind vergangen seit unserem letzten Gespräch. Das ist
ja, ich finde es gut, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast.
Ja. Es war auch schwierig, es war ein wirklich langer Weg heute hierher. Ja.
Den exakt gleichen Witz habe ich mit Franco gemacht.
Das ist auch sehr witzig.
Ja. Gut, also danke Thorsten, dass du dir auch wieder die Zeit genommen hast. Dass wir uns wieder zusammen hinsetzen können. Und heute möchten wir das Thema von der letzten Folge, also Cloud Migration, mal ein bisschen mehr in Kontext bringen. Wir hatten das letzte Mal sehr theoretisch und wir haben darüber gesprochen, was sind Treiber, was bringt die Leute in die Cloud, warum ist das Interesse da, Anwendungslandschaften in diese Cloud zu migrieren. Wir haben darüber gesprochen, was da vergessen wird, ganz wichtig, Datenmigration sind immer so ein wichtiges Ding, Zertifikate sind irgendwie immer was vergessen wird. Was wird oft vergessen, was wird oft unterschätzt? Wir haben darüber gesprochen, wie geht man das Ganze an? Wir hatten kurz die 6Rs, du hattest kurz über diese Domänen gesprochen und was für dich ganz wichtig war, ist, dass die Leute daran denken oder über das Thema denken in Fähigkeiten der IT-Organisation, die entweder fehlen, die sie hat, die sie erlernen möchte oder ähnliches. In diesem Bereich denken. Heute möchten wir das Ganze mal so ein bisschen in den praktischen Kontext hieven. Also so ein bisschen so, was sind deine Erfahrungen in dem Bereich? Und dann möchte ich gerade anfangen. Du hast bestimmt in deiner Karriere, du hast ja auch in der letzten Folge schon gesagt, einige von diesen Cloud-Migrationen mitgemacht. Möchtest du da mal eine rausgraben, einfach die so stellvertretend für so ein Beispiel-Case ist, wo du wirklich das meiste mitgenommen hast am Anfang, wo du am meisten gelernt hast, wie man in so einer Cloud-Migration vorgeht? Muss also nicht zwanghaft die beste gewesen sein oder die positivste, sondern vielleicht genau das Gegenteil. So eine, die mit so viel Hürden kam, dass du sehr schnell sehr viel gelernt hast.
Da gibt es nicht diese eine. Die waren wirklich alle sehr unterschiedlich. Es gab eine, bei der ich besonders lang eingesetzt war. Ich glaube, das waren in Summe 4 Jahre durchgehend. Waren, glaube ich, so insgesamt 40 involvierte Personen. Die hatten jedenfalls sehr viel. Da ist viel passiert. Viel gelernt dabei, zusammen mit vielen anderen Personen, auf technologischer als auch auf Management-Ebene. Währenddessen gab es so 1-2 kleinere, es gab ganz kurze, die aber dann halt ultra erfolgreich waren. Also die eine, die das meiste gebracht hat, ja, wahrscheinlich war es die längste, wo ich hier mit vielen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten durfte. Also da ging es um Java E-Anwendung. Und ich kam da hin und habe so gedacht, das ist ja gut, weil aus der Java-EE-Welt komme ich selbst. Und habe so gedacht, na gut, okay, das verstehe ich hier. Und dann habe ich gelernt, dass das, wie sehr Eigenlob machen wir hier für unsere Teams. Das ist eine ganz toll, also das meine ich wirklich ernst, eine sehr toll entwickelte Anwendung war, die unter wahnsinnig viel Traffic stand, aber 4 Releases pro Jahr hatte. Ja, also die Fähigkeit der IT-Organisation, schnell neue Features zu liefern, die fehlte. Ja. Ansonsten war das Ganze okay. Es war halt kein DevOps. Bei diesem Kunden gab es keinen DevOps-Ansatz und trotzdem hat es dieses Team über Jahre hinweg geschafft, super nah da dran zu kommen. Ja, eigene Integrationsumgebung gepflegt, sehr schnell Hotfixes ausliefern können, ziemlich komplexe Datenbankstrukturen zu pflegen und tatsächlich auch selbst zu ownen, obwohl sie nie Datenbankadministratoren waren. Also ich kam dahin und habe festgestellt, dass das schon einen enormen Reifegrad an Zusammenarbeit hat. Nicht nur in unseren Teams, sondern auch mit dem Kunden zusammen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und dann irgendwann kam heraus, wir gehen jetzt in die Cloud. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt war das Cloud Foundry, wo es dann hieß, wir gehen auf Cloud Foundry. Und damit hatte ich vorher nur am Rande zu tun. Weil ich, bevor ich bei der Novatec war, hatte ich ein bisschen was mit, damals hieß es noch IBM Bluemix zu tun, ja, der Vorgänger von IBM Cloud. Und dort gab es eine Managed Cloud Foundry Instance. Und daher kannte ich Cloud Foundry, hatte ich schon die eine oder andere App da drauf mal gehabt, bevor ich hier war. Und das war halt klasse, weil da ging es um die Applikation selbst. Also wie bekomme ich diese Applikation nach Cloud Foundry? Das ist ähnlich wie das, was ich das letzte Mal erzählt habe von wegen. Ich fange damit an, eine Applikation in einen Container zu stecken und gucke, was geht nicht. So ähnlich läuft das bei Cloud Foundry, nur dass es halt sehr code-spezifisch ist. Man braucht nicht in Container zu denken, man denkt in seinen eigenen Software-Code, damit man mit dem arbeitet, was man halt selbst sehr gut kennt. Und dann ging das halt los mit, das ist, die Applikation muss, Stand jetzt, in einer, in einer etwas angestaubten Webshare-Version laufen. Die gibt es in der Cloud nicht. Also musst du herausfinden, wo lässt du das denn drauf laufen? Dann stellst du fest, du kannst jetzt hingehen, kannst so ein Webshare dort auch in so einen Container reinstecken. Ist aber nicht unbedingt die beste Idee. Und dann findet man heraus, es gibt einen Application-Server, der sehr ähnlich dazu ist. Das ist schon mal vielversprechend. Der sehr kompatibel ist, ist noch vielversprechender. Und es gibt ein Buildpack dafür. Das ist super. Also das heißt, wir kommen da mit Cloud Foundry sehr nah dran und müssen uns damit beschäftigen, was sind die Unterschiede zwischen diesen Application-Servern. Ja? Und das hat einen Großteil der Zeit in Anspruch genommen, diese Applikation von IBM WebSphere nach IBM WebSphere Liberty. Also man muss sich vorstellen, so ein WebSphere, der wird administriert von erfahrenen Application-Managern, die genau wissen, die betreibe ich so und so im Cluster, die muss ich so und so konfigurieren. Also die eine Bean kommt daher, die andere Bean kommt daher. Also es ist wirklich keine triviale Sache. Ja, und jetzt geht es darum, dass wir das selbst hinkriegen müssen. Wir müssen selbst herausfinden, welche Komponenten, welche Profile brauchen wir denn, damit unsere Applikation sich so verhält wie auf der Prot-Umgebung. Ach so, und by the way, wie verhält die sich eigentlich auf der Prot-Umgebung? Das wissen wir ja gar nicht. Also wir machen ja, wir sind ja nicht mit der Prot-Umgebung nahe, sondern wir liefern ja den Code. Also Annahmen treffen, gucken, dass es funktioniert, es lokal zum Laufen bekommen. Und da gab es so tolle Momente, wo wir sagen, jetzt läuft es halt. Das ist so unspektakulär es ist, aber es war halt einfach ultra viel Arbeit, bei der man ganz viel nochmal in der konfigurativen Welt war und sehr viel ausprobieren konnte. Und dabei fand so wahnsinnig viel statt. Also nachdem dann die Applikation da lief, haben wir festgestellt, also wir haben es auf dem Weg schon festgestellt bei der Zielbildfindung, also SOAP ist jetzt keine gute Idee mehr heutzutage. Ja? Also müssen wir irgendwie die Schnittstellen ablösen. Und das klingt so einfach, technologisch ist das einfach. SOAP-Schnittstellen, machst halt REST-Schnittstellen draus. Ja, okay. Aber das muss ja mit der IT-Organisation abstimmen, während 4 Releases per Year. Und es gibt ja wahnsinnig viele Umsysteme, die diese SOAP-Schnittstellen nutzten. Also das ist gar nicht so einfach, das abzustimmen. Übrigens, in 4 Monaten werden wir diese und jene Schnittstelle nicht mehr haben. Ihr müsst alle auf REST umstellen. Übrigens, ihr braucht technische User dafür. Da muss man das wieder mit den Operations allein. Also es war unheimlich aufwendig. Dann müssen wir da feststellen, es gibt Applikationen, die synchron unbedingt arbeiten müssen mit unserer Applikation. Sie müssen auch gleich, andere gibt es, die asynchron arbeiten müssen. Also musst du dir da was überlegen. Ja? Machst du eine Messaging-Komponente rein, machst du einen RabbitMQ rein, der irgendwie dann per REST gebackt ist und so weiter. Alles Lösungen, die man bauen muss. Also die Kommunikationsarchitektur, das war eigentlich die zweitgrößte Aufgabe, ja? Chronologisch gesehen. Ja? Und dann irgendwann kam raus, ist doch nicht Cloud Foundry. Machen jetzt was anderes. Und irgendwann wurde dann klar, es wird Kubernetes und Azure. Also, dann müssen wir jetzt ownen wir nicht mehr nur den Code, sondern wir ownen auch den Container. Und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Container, den man da einfach so nutzen kann. Ich glaube, das war 2018 oder so irgendwas. Ja. Also mussten wir selbst so einen Container pflegen. Überhaupt erstmal bauen, sinnvoll bauen, sodass wir sagen, übrigens, in ungefähr 6 oder 8 Monaten ist das Ganze weltweit auf Prot. Dann war als nächstes da Security oder EAM-Integration. Ja, ich hab's in der anderen Folge erzählt. Das User Registry ist halt einfach nicht da. Da kommst du nicht ran. Ja, das ist schlecht. Und übrigens, es gibt eine Registry für menschlichen Nutzer und es gibt eine Registry für technischen Nutzer. Ah ja, okay. Und wie komme ich da dran? Ja, gar nicht. Gleichzeitig, es gibt einen Public Endpoint, Der wiederum geht nur per JWT zu nutzen. Also, ja, okay, also das ist ja ein Problem. Weil 130 andere Applikationen, die unsere Applikation nutzen, die können kein JWT. Die machen HTTP Basic Auth. Wir müssen jetzt umstellen. So, wie machst du das jetzt? Ja, also, welche Lösung gibt es da? Und du hast ja auch nicht endlich Zeit für sowas. Ja? Also musst du so eine Komponente in die Mitte stellen, die dann vom Basic Auth auf ein JWT übersetzt und die muss dann wiederum an eine User Registry drankommen. Und wie authentifiziert sich diese Komponente denn übrigens? Das ist ja also ein Mordsicherheitsloch. Ja, also diese Komponente, welche Authentifizierungsmechanismen hat die? Ah, die brauchen ein Zertifikat. Wo kommt das Zertifikat hin? Ein Vault. Ah ja, okay. Für jede Stage. Okay, hat es jede Stage ein Vault? Ja, nein, vielleicht. Diese Frage muss man beantworten. Wie werden diese Zertifikate dort gepflegt? Darf man das? Gibt es den Issuer, der das einfach so macht? Oder muss ich die von Hand irgendwie da reinbringen? Und da ist dann etwas aufgefallen, was ich versuche bis heute in allen Projekten, in denen ich arbeiten darf, zu manifestieren. Also wir machen eine Cloud-Migration mit einer Anwendungslandschaft, die nicht die Kantinen-App ist, sondern da ist was los drauf. Und wir haben nirgends Prod-repräsentativen Traffic. Ja? So, und jetzt überlegst du dann halt, also wir wissen, auf Prod ist viel los. Wir wissen, wie viel da los ist. Ja? Da gibt es auch so Load-Kurven. Ja? Also morgens um 8 fängt es an, loszugehen. Um 19 Uhr ist nicht mehr so viel los. Ne? Also das wissen wir alles. Aber wie simulieren wir das? Warum ist das Simulieren wichtig? Naja, wir machen eine Cloud-Migration, wir bringen eine Applikation in ein Kubernetes rein. Was passiert, wenn ein Traffic kommt? Es spawnen neue Container. Das ist schon mal gut, weil das müssen wir nicht selbst machen. Das ist ja das, warum wir, ne, wir wollen ja diese Skalierungsfähigkeit erlangen. Und da geht man aber hin und sagt, also wenn ein Container so und so viel CPU verbraucht, dann ist er gerade beschäftigt, dann spawnen bitte noch einen. Das führt dann dazu, dass irgendwann, wenn der Traffic losgeht, 40 Container spawnen. Warum eigentlich? Ach so, ja, wenn der hochfährt, verbraucht er mehr CPU, als er typischerweise braucht. Also startet er immer weitere Container und es ist gerade Prod-Load-Kurve. Und dann war das, da haben wir irgendwann einen Kubernetes mit 12 Nodes gehabt. Und dann stellen wir fest, ja, okay, das ist doof, aber jetzt haben wir es gerade im Griff. Wir haben gerade GoLive, jetzt haben wir es gerade im Griff. Und 2 Tage später stellen wir fest, es wird ultra langsam, das System. Also wir waren, diese Applikation war dafür bekannt, sehr, sehr niedrige Antwortzeiten zu haben, was sehr wichtig war. Und ich stelle fest, irgendwo ist ein Memory Leak. Also irgendwie läuft Speicher voll und das muss man dann finden. Also man lernt Dinge zu schätzen, die vorher andere gemacht haben, die ich jetzt selbst machen muss. Also man lernt zu schätzen, was so ein WebSphere-Cluster-Admin so gemacht hat, obwohl er die Anwendung nicht kannte. Da kann die noch so super toll entwickelt sein, wenn man auf einmal selbst dafür verantwortlich ist und auch irgendwelche Service-Level-Agreements haben muss. Und ich war auch in diesem On-Call-Team. Und ich, ne, also es, man hatte dann immer eine Woche On-Call. Das heißt, es war eine App auf meinem Handy, die den Silent Mode überschreiben konnte. Das heißt, wenn eine Outage passiert, dann werde ich notifiziert und zwar ziemlich laut. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch sehr kleine Kinder. Das war dann alles irgendwie ein kleines bisschen eine Drucksituation. Da lernt man schon ziemlich nah dran zu sein, die Applikation verstehen zu wollen und auch den Container verstehen zu wollen. Was am leichtesten zu verstehen ist, ist das Kubernetes hinten dran. Ich meine, das ist halt Container Orchestrator. Das weiß man irgendwann, wie das funktioniert. Aber die wahre Komplexität steckt ja in der Anwendung und in den Umsystemen. Und da habe ich viel mitgenommen. Und was ich bis heute versuche, in Projekten reinzubekommen, ist dieses Stress-Testing. Weil ich sehe das bei vielen Projekten, vielen Kunden, dass es gibt keinen repräsentativen Prod-Traffic auf Non-Prod-Umgebung, ganz oft. Manchmal gibt es so Last-Tests, okay, das ist super, die gibt es dann während der Entwicklungszyklus, ist klasse, aber die ausreichende Datenmenge und die ausreichende Traffic-Menge, die gibt es dann nicht. Und dann passieren halt Dinge auf Prod, auf denen du nicht ansatzweise vorbereitet bist. Und das möchtest du als Cloud Migration Team oder DevOps Team oder wie immer es heißt, möchtest du das nicht. Du möchtest schon ganz gern vorbereitet sein, weil ansonsten dein Handy nachts klingelt. Ja.
Aber das ist ein ganz guter Punkt, wenn du sagst, du hast vorher ganz kurz gesagt, so, das war nicht DevOps, weil wir hatten nur 4 Releases und diese Fähigkeit, schnelle Features auszurollen, in dem Moment hatten wir nicht. Du sagst ja, dieser Aspekt, dieses You build it, you run it, was ja dieses Manifest ist, was mit in DevOps irgendwie auch so mit ein bisschen drin hängt, ist diese Idee, ich habe die Anwendung gebaut, ich weiß, wie sie läuft und das festzustellen und das rauszufinden, Ich glaube, da kommt auch sehr viel Wissen dann her. Also da lernt man dann recht schnell über seine eigene Applikation. Man lernt recht schnell, ah ja, okay, da sind die Punkte, wo ich Probleme habe, wo ich ein Memory Leak vielleicht habe oder sowas. Wie stelle ich das fest? Also das lernt man alles irgendwie erst so wirklich richtig gut, wenn man mal wirklich dazu gezwungen wird, auch diesen Gedanken zu haben, okay, ich muss das auch laufen lassen. Und zwar wirklich betreiben in einer Prod-Umgebung mit Prod-Traffic und nicht mit 5 Usern, die ab und zu mal was klicken.
Ja, tatsächlich ist es das. Das ist das, was ich versuche. Es endet halt nicht dabei, diese ganzen Scripts geschrieben zu haben, dieses ganze Terraform zu können, super toll alles automatisiert zu haben. Es ändert sich in dem Moment, wo man länger dabei ist, etwas auf Prod zu haben. Irgendwann wird das dann normal. Aber das mitzumachen und gemeinsam durchzumachen, was da alles so passieren kann, das bringt also mindestens mir, und ich weiß, dass es vielen von damals hat unheimlich viel Erfahrung gebracht, wie man mit sowas umgeht. Man baut sich die Observability drumherum, wenn sie nicht da ist. Man möchte vorgewarnt werden. Man möchte vorgewarnt werden, wenn während dieser Memory-Phase, das war gar nicht so einfach zu lösen, das war eine größere Sache. Im Endeffekt war die Lösung dann wieder, wie soll ich sagen, ernüchternd. Aber das zu finden war gar nicht so einfach. Also was haben wir getan? Wir haben uns gebaut, dass wir notifiziert werden, wenn diese Kurve langsam ansteigt. Sodass wir im dümmsten Fall den Container neu starten. Und wenn da 40 Container laufen, startet dann 3 Stück 9, dann ist auch wieder okay. Und dann haben wir das auch irgendwann automatisiert, dass das nicht wir tun müssen. All das machst du aber nur, wenn du durch das Problem mitgehst. Und beim nächsten Mal weißt du, naja, darum muss ich mich schon kümmern. Ja? Es reicht nicht einfach, dann Kubernetes dahin zu zaubern, sondern es gehört ganz, ganz vieles an Fähigkeit drumherum. Ich merke schon, wie oft ich das Fähigkeit wollte. Also, es ist echt wahr. Also, dass mit Technologie, das geht dann halt. Ne? Also, das kriegst du alles irgendwie automatisiert und kriegst das alles irgendwie hin, dass du benachrichtigt wirst oder dass irgendwelches System mitbekommt, da ist jetzt irgendwas schief. Aber zu erkennen, was ist denn schief, das ist das eigentlich hinten dran. Du musst in der Lage sein, zu reagieren.
Ja, ich meine, die Daten in Observability zu pumpen, ist schön und gut, aber zu verstehen, was das dann auch wirklich bedeutet und daraus Wissen abzuleiten, da gehört dann doch nochmal was ganz anderes dazu.
Also das war eine echt starke Zeit und da denke ich oft dran zurück. Es gab wirklich viel, viel, was da passiert ist. Und danach kam dann so ein Projekt, wo es darum ging, ein Kunde hat gesagt, wir machen jetzt alles Cloud, alles, alles, alles. Und es war eine deutlich, deutlich kleinere Company. Und dann war es halt, unsere Security super wichtig. Wir machen von vornherein Zero Trust. Und das war so total bottom-up. Es war wirklich so wie man es sich wünscht. Dieser Kunde hat ganz clevere Entscheidungen getroffen und hat gesagt, wir investieren es ja wirklich. Wir stellen da Leute N Tage pro Woche ab, die nur das machen. Die lernen das alles mit. Die bauen das alles mit. Und dann suchen wir uns eine Applikation aus. Na, wir haben dann eine Applikation, die ist relativ neu, verbindet aber mit einer alten. Das gibt einen friendly User-Kreis. Die bringen wir dahin. Das war klasse. Das war direkt nach diesem Langlauferprojekt. Und dann war es halt wirklich so, dass du weißt, nee, wir müssen das schon einbauen. Das ist schon wichtig, gell? Also, glaub mir, aber wieso? Und dann kannst du halt Stories erzählen. Ich habe in irgendeinem Training, habe ich mal gelernt, das sind solche War-Stories. Also ich finde den Begriff halt irgendwie doof, weil ich Krieg doof finde. Aber ich verstehe, was damit gemeint ist, ja. Man weiß dann halt, Fehler nicht mehr zu machen. Interessanterweise sind diese Fälle bei diesem Kunden nie eingetreten. Bis heute nicht. Das war auch so ein Learning für mich, weil ich viel zu spät erkannt habe, dass da nicht ansatzweise so viel Traffic und so viel Kritikalität drauf ist, wie bei dem vorhergehenden Projekt. Also dort habe ich mit diesem Team ein System gebaut, ist toll, haben wir toll wirklich zusammen geschafft. Tolle Technologien, toll abgesichert. Es wird niemals die Skalierfähigkeit ausspielen können, die es eigentlich hat.
Ich glaube, das ist ein gängiges Problem. Also ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich in ein Projekt kam und Leute sich Gedanken gemacht haben über Skalierungsfälle, die noch nie, auch auf Prod, noch nie da waren und auch in vorhersehbarer Zeit nicht erreichbar werden. Ja. Also wo dann mit Request-Nummern rumgeworfen wurde, über Millionen Requests die Sekunde, wenn du dann fragst, wie viel habt ihr denn jetzt gerade? Ja, 20, 30 die Sekunde. Und denkst, ich brauche keine Lösung bauen für Millionen Requests die Sekunde, um 20, 30 abzufeuern. Also dieses Overengineering, sage ich da manchmal ganz gern, auch wenn das nicht ganz stimmt. Das passiert schon mal.
Ja, also da war eine mega technische Schuld-Applikation. Wo ich dann extra, das kann man so nicht lassen. Ne? Und da habe ich so lange an denen rumgesprochen, bis es wirklich die Chance gab, zu sagen, das modernisieren wir. Das ist schon richtig, das können wir so nicht lassen. Und zum Schluss, nein, nicht zum Schluss, irgendwann kriege ich schon raus, das werden niemals mehr als 100 User sein. Und die sind total happy mit dem, so wie es ist. Dann ist das so. Also dann sichern wir das halt ab. Ja? Das wird nicht skalieren müssen. Und es ist auch nicht so, dass diese Firma dann irgendwann von 500 auf 5000 Mitarbeitern haben. Also sie werden keine 5000 Sachbearbeiter haben, die diese Applikation nutzen. Und dann muss man dann schon verstehen, der Wille zur technologischen Progressivität, der ist halt manchmal einfach nur schön. Ja? Warum soll das bezahlt werden? Das ist halt dann wieder der Punkt. Also warum soll das investiert werden? Daran denke ich dann schon ganz gern, dass das niemals das ausspielen kann, wofür wir es eigentlich gebaut haben. Ja. Aber sicher ist es wirklich. Das ist schon mal das eine. Ja.
Also wenn du das so erzählst, kriegt man schon mit, dass du aus den unterschiedlichen Migrationen unterschiedliche Dinge mitgenommen hast. So eine langjährige Migration, die vielleicht auch mehrere verschiedene Cloud-Architekturen und Strukturen mitgenommen hat, da lernt man halt dann doch anderes. Und wenn die dann auch noch so einen extrem großen User-Satz hat, die einfach sehr viele Leute nutzen, dann ist es doch nochmal was anderes als vielleicht jemand, der sagt, hey, ich hätte gerne alle meine Anwendungen auf der Cloud, aber die in Wirklichkeit nur 2, 3 kleine Services haben oder sowas.
Ja, ja, so ist es. Also das versuche ich immer abzugleichen. Ich hatte so eine andere Story ist, ich habe mal viele Jahre an einer Anwendung mitgewirkt, die in PHP geschrieben ist. Lange bevor man überhaupt von Cloud gesprochen hat. Eine Webanwendung, die war gut, die hatte einen kleinen Nutzerkreis, so 300, 400 Leute. Das wurde aber immer schwerer, die zu entwickeln, weil die hat wahnsinnig technische Schulden angehäuft. Und da haben wir irgendwann gesagt, auch wir hätten das schon ganz gern besser. Ja? Und dann haben wir festgestellt, also um das irgendwie cloudmäßig hinzubekommen, dass das skaliert. Also diese Applikation hat man können in einen Container stecken, einen PHP-Container, und dann war die einmal da. Das Problem war, wir haben PHP-Sessions genutzt und diese Session-Cookie in deinem Browser gesetzt wird, da steht die Session-ID drin. Und die braucht dann eben der PHP-Server, um herauszufinden, welcher Nutzer bist du. Ja, das ist die Identifikation an der Stelle. Und es ist das Ding, wenn du diesen Container halt in Kubernetes reinhaust, ist halt, der State ist im Prozess sozusagen. Und wenn das dann halt hochskaliert, ist der halt weg, ja, dieser State. Und dann habe ich gedacht, ach, hey, das müssen wir riesig umbauen. Das ist eine Riesenarbeit. Also man kann das ganz anders machen. Es gibt in PHP viel bessere Lösungskonzepte als das, wie wir es damals gemacht haben. Das also von dem Zeitpunkt, als angefangen wurde, diese Applikation zu entwickeln, was so 2008 war, ja genau, ungefähr 2008 oder vielleicht auch 1, 2 Jahre früher, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir es containerisiert haben, ist in PHP so viel an Professionalität passiert, das hat diese Applikation alles nicht drin gehabt. Und es wäre ein Riesenaufwand gewesen, das zu machen. Also, da haben wir wirklich überlegt, also vielleicht lassen wir es einfach so. Dann ist okay. Und dann irgendwann das hat mich dann mega gereizt. Dann habe ich dann abends rumprobiert und habe herausgefunden, dass dieser offizielle PHP-Container, dass der eine externe Variable hat, die irgendwas mit Redis zu tun hat. Wie sagt der Redis? Und dann stellt sich heraus, dass wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten der Apache-Webserver mit dem PHP-Mod ein Flag hat, dass man die Session-ID in Redis reinschreiben kann. Das gibt's doch nicht, ja. Also das ist mit 3 Codezeilen war das Problem gelöst. Ja, und wir hatten diese Applikation wunderbar skalieren in einem Container und die Session-Daten, die Session-ID war es dann, die dann in dem Redis-Cache drin steht. So einfach war es dann. Also was ich daraus gelernt habe, ist halt, dieses Umsystem, das du baust, kann so unglaublich viel an technischen Schulden abnehmen, sodass du dich auf die Modernisierung deiner App konzentrieren kannst. Anstatt jetzt alles umzubauen, kannst du auch technische Schuld durch die Plattform etwas auffangen. Das war alles, das ist ein Beispiel, das erzähle ich gerne in Vorlesungen, weil es halt so mit einem Dreizeiler ist es gemacht. Ne? Und wenn wir das in Personentagen geschätzt hätten, wären es halt so 300, 400 gewesen. Das, wenn das mit Geld gegenrechnet, ist halt echt viel Geld. Ja.
Yeah.
Und dann sagst du, ein Dreizeiler, den kriegt, man muss es nur wissen und dann geht's. Ja. Das war eine krasse Sache. Ja, ja, da, also das waren so die Projekte, die mir so eingefallen sind, in denen ich praktisch sehr aktiv war. Dann gab es auch solche Readiness Assessments, wo es dann hieß, hallo, hier habt ihr unseren Code. Guckt mal, ob das cloudmäßig geht. Und das habe ich in der ersten Folge halt so erzählt, dass ich das dann versuche, gern mit Docker Compose irgendwie zu isolieren und zu gucken, welche Komponenten werden denn überhaupt benötigt. Und das muss man halt, habe ich dann halt übersetzt in irgendwelche Cloud-Komponenten. Lokal nehme ich dann einen Postgres-Container. Cloudmäßig würde ich natürlich keinen Postgres-Container nehmen, sondern Managed Postgres. Und dann kommen halt so Sachen wie, ja, ein Managed Postgres oder ein Managed SQL Server. Okay. Das wäre so the way to go, wenn man Datenbank hat. Und wenn man jetzt eine hochgradig frequentierte Anwendung hat und da unter Last solche Skalierungsszenarien anschaut, was passiert, wenn ich diesen Skalierungsslider bei Azure SQL Server, wenn ich den nach rechts schiebe, also mehr Power, während gerade Last da ist? Was passiert dann? Das muss ich erstmal simulieren können. Also brauche ich irgendwie das. Da sind wir wieder bei dem Thema Stresstests. Aber es ist ja ganz einfach. Ne? Wir kennen das hier mit dem Kapp-Theorem und so Zeug. Wir brauchen mehr Power. Ja? Also schmeiß mal mit Geld drauf, sodass wir mehr Datenbank bekommen. Aber was passiert dann? Nimmt der die Anfragen an? Ist unsere Applikation resilient, sodass sie abgelehnte Anfragen nicht zum Abstürzen schafft? Was antwortet sie dem requestierenden System? Also ne, Beispiel, wenn es der SQL-Server macht, Der nimmt so lange Anfragen an, wie er nur kann. Und dann gibt es aber einen Zeitraum, also das Beispiel, der fährt neue Nodes hoch. Und bis sie hochgefahren sind, nimmt er die Requests von dem an und lenkt sie auf die jetzigen Hosts. Die sind dann natürlich irgendwann überlastet. Und in einem ganz kleinen Zeitraum, der von Millisekunden bis das höchste, was ich gemessen habe, 9 Sekunden ging, ja, macht er es dann halt nimmer und gleicht die Nodes miteinander ab. Und in dem Zeitpunkt kriegst du halt einen Reject. Dann nimmt er keine Transaktionen an. Auch keine Lesenden. Heute macht das, glaube ich, mit Lesenden. Damals auch keine Lesenden. Das konntest du auch nicht konfigurieren, weil es ein Managed Service war. Wenn du einen eigenen SQL Server Cluster betreibst, kannst du das konfigurieren. Aber beim Managed Service konntest du das nicht. Mittlerweile kann man das. Und das ist halt, wie geht deine Applikation damit um? Sendet sie ein HTTP 500 an das offene System? Irgendein Vierer-Code, ein Zweier-Code, was macht sie denn? Wie geht sie damit um? Ist eine Exception, die gefangen wird, die nicht gefangen wird? So Dinge fallen dir nicht auf, weil vorher hat das Datenbankteam das ja gemacht. Die haben geguckt, dass immer genug Datenbank da ist. Ja. Und das war in allen Projekten eins der Themen, dass es mir immer ein Anliegen war, alle Admins mitten das neue Team zu bekommen. Und da erlebst du auch so Dinge wie, dass beispielsweise, ach, ich nehme einfach mal Datenbank-Admins, die ganze Sache nicht so super chillig nehmen, weil sie denken, ja, was mache ich denn danach, wenn keine Datenbank mehr da ist? Und der Trick besteht darin zu sagen, also ohne dich geht schon mal gleich gar nichts, weil ein Entwickler typischerweise nicht ansatzweise viel Erfahrung mit Datenbanken haben wie ein Datenbank-Admin. Und jetzt ist es halt ein Managed Service, aber das Wissen, was diese Personen haben, das ist halt unglaublich wichtig für solche große Projekte. Also viele Menschen einzubeziehen, das ist eins, was ich aus allen Projekten damit mitgenommen habe. Und wo ich eben gerade so über diese PHP-Applikation und State gesprochen habe, den State in Applikationen, das bei jeder Cloud-Migration war das ein Thema, den State aus dem Prozess rausbekommen, was bei klassischen Applikationen einfach nie ein Problem war, weil irgendwie ein hochverfügbarer Cluster war halt hochverfügbar und dann ist das okay, wenn der State im Prozess ist, weil da kümmert sich der Cluster ja drum. Wenn du Dinge containerisierst, muss der State halt irgendwo persistiert werden. Weil du musst ja in der Lage sein, du musst die Fähigkeit haben, dass deine Applikation auch kaputt gehen kann. Oder runtereskaliert werden kann. Jetzt habe ich wieder lang geredet, gell?
Ach.
Eieiei.
Du darfst so lange reden, wie du möchtest. Ja. Ich höre dir sehr gern zu. Was ich interessant finde, ist, dass du von dem, was du erzählst, sehr deutlich machst, hey, die Probleme, die ihr bei Cloud-Migrationen haben werdet, sind nicht unbedingt, das Team wird halbiert, nur weil jetzt alles ein Managed Service ist. Das ist nicht wirklich ein Problem, was da wirklich passiert. Die Probleme sind eher auf dem Thema, hey, wie gehe ich mit meiner Anwendung um? Die Themen sind viel weniger auf dem, wie gehe ich mit den Cloud-Ressourcen um? Mir ein Terraform-Skript hinzustellen, was eine Datenbank hinstellt, ist recht einfach. Aber wie nutze ich diese Datenbank und wie kann meine Anwendung mit den Ressourcen, die dann zur Verfügung stehen, umgehen und wie verhalten sich die Ressourcen in gewissen Edge-Cases. Wenn ich das so mal grob zusammenfasse, das ist so das, wo du sagst, da sollte viel mehr Fokus drauf liegen oder das ist so mehr der wichtigere Punkt bei so Migration, als nehme ich Pulumi oder Terraform. Das interessiert dann nachher keinen mehr so wirklich, aber...
Das interessiert interessanterweise immer viele Leute. Und ich verstehe das auch, dass das eine interessante Frage ist. Das ist aber keine Fähigkeit. Die Fähigkeit ist, ich bin als Team in der Lage, Infrastruktur als Code zu verstehen. Und so will ich jetzt ja die Fähigkeit nehmen, aber das ist halt das, was mir jetzt ganz schnell so einfällt. Ne? Ich habe die Fähigkeit, mit IAC umzugehen. Und dann suche ich halt das aus, was mir am besten passt. Und man diskutiert super gerne über Fragen, ist Pulumi größer als Terraform? Und ja, das ist eine gute Frage. Aber nicht so das Cloud-Migrationsspezifische.
Daran wird eine Migration nicht scheitern oder gelingen, weil man sich dafür entscheidet.
Die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Ja. Also, sie kann daran scheitern, das gibt es schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer. Ich habe das auch schon so gehabt. Ich bin Ultra der Terraform-Fanboy. Ja? Und da war ich in einem Projekt, wo ein Microsoft MVP dabei war. Und er hat kein Terraform verwendet, sondern Azure Resource Manager JSONs. Also jeder Cloud-Provider hat sein eigenes IAC. Ja, und
Bicep heißt es von Azure.
Das heißt jetzt Bicep?
Das heißt jetzt aktuell Bicep, ja.
Okay, also das zielt auch auf den Azure Resource Manager und das hat der halt genommen. Und das war für mich, also, ach ihr Leute, das war ja furchtbar. Aber ich habe die Diskussion nicht geführt, weil ich, also das ist halt eine Diskussion, wo ich denke, okay, das Team ist 3 Personen groß. Und jetzt komme nicht ich daher und sage, ihr müsst jetzt Terraform verwenden oder Pulumi, sondern ihr könnt das eh schon, also muss ich das lernen. Ja, Bicep. Ja. Selbe Situation hatte ich schon mit CloudFormation gehabt. Es war wirklich genau das Gleiche, wo ich dann, okay, dann ist es halt CloudFormation. Die Diskussion ist ja in Ordnung, aber es ist nicht super migrationsrelevant. Es geht um die Fähigkeit.
Ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es super interessant, dass du dann den Aspekt nicht auf individuelle Technologien nimmst oder sowas, sondern wirklich eher auf das, okay, wie, ja, auf die Fähigkeit, wie du sagst. Das finde ich eine sehr interessante Sicht auf allgemein die gesamte Technologielandschaft, dass ich mir nicht entscheide, okay, welche CI/CD-Engine nehme ich jetzt und muss es ein GitHub Actions sein oder muss ich das mit Jenkins machen oder was auch immer.
Sondern also die Antwort ist einfach kein Jenkins. Das ist
okay. Kein Jenkins, Entschuldigung.
Da bin ich... Da gibt es zu viele schlechte Erinnerungen.
Terraform und kein Jenkins, okay.
Terraform ist okay, Jenkins ist nicht okay.
Okay, versuche das zu lassen. Ja, aber ganz allgemein, dass man CI/CD macht, statt sich zu entscheiden, hey, ich möchte das Spezifische nehmen.
Das mit dem Jenkins, das muss ich schon irgendwie noch ins Bild setzen. Also jetzt kann man es ja schon fast nicht mehr hören. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin Mirna habe ich so einen Talk, wo wir einen Jenkins attackieren. Und da gibt es eine Stelle, an der ich da, nachdem ich mich da so pseudo reingehackt habe, zeige, da sind ganz viele Warnings mit den Plugins. Und dann sage ich so, den fällt es also auch schwer, mit einem Jenkins zu maintainen. Und genau darum geht es mir bei Jenkins. Es ist einfach eine Herausforderung als Team, den zu maintainen. Und wenn ich das als Fähigkeit habe, nice, ja. Wenn ich jetzt gerade eine Cloud-Migration mache, als neues Team, die jetzt hier gerade neue Technologien hat, dann ist mir der Ansatz, dieser Plugin-basierte Ansatz, ist mir nicht managed genug. Da komme ich wieder auf dieses Shared Responsibility Matrix. Warum mache ich den ganzen Kram hier überhaupt? Achso, damit ich Plugins manage? Nee, deswegen nicht. Und deswegen Jenkins per se wunderbar, nur in so einer Phase würde ich es nicht nehmen. Und wenn ich das Default nehme, ist halt unsicher.
Man muss sich schon überlegen, welche Fähigkeiten ich zu welchem Zeitpunkt erlernen möchte.
Genau.
Einfach weil ich in dieser Cloud-Migrationsphase sehr viele neue Fähigkeiten erlernen werden muss, einfach weil es.
Also zu einer Cloud-Migration gehört auch oft dazu, die CI/CD-Infrastruktur mitzumigrieren. Und wenn es dazu gehört, dass Jenkins dann mitmigriert werden muss, weil nichts anderes da ist oder weil Jenkins das Tool der Wahl ist, dann muss ich die Fähigkeit erlernen, Jenkins auch selbst zu ownen. Ja. Also. Ob es jetzt Jenkins Ops ist oder wie auch immer man das nennt. Ja, also man muss es dann können. Und dann müssen auch die Leute in dieses Team rein oder es muss irgendwie muss die Fähigkeit abgebildet sein. Ja. Und mir ist das immer zu viel Aufwand, deswegen sage ich immer, nee, lieber nicht. Da gibt es anderes, einfacheres. Ja. Genau. Also ich bin kein Jenkins-Hater. Das muss man schon klarstellen. Ja,
alles gut. Ich glaube, es hat auch keiner so wahrgenommen. Ich glaube, also vielleicht haben es Leute so wahrgenommen, aber ganz allgemein, die Technologiewahl ist nicht der ganz große entscheidende Punkt. Vielmehr entscheidend ist die Fähigkeiten, die das Team oder die IT-Organisation erlernen muss.
Ja.
Oder wie die priorisiert sind. Ob ein Unternehmen die Möglichkeit gibt, dass die IT-Organisation diese Fähigkeiten erlernen kann.
Das dürfen wir aber nicht mehr Fähigkeiten sagen.
Ja, Fähigkeiten.
Sonst muss die Folge Fähigkeiten
heißen. Ja. Bekommt immer eine Frage, also wie erlerne ich Cloud-Fähigkeiten oder sowas wird dann genau. Der Folgentitel.
Genau.
Torsten, wir sind leider schon am Ende tatsächlich. Es war super interessant, von deinen Projekten zu hören und zu hören, wo es da Probleme gab, wie du die Probleme angegangen bist. Ich hoffe, Leute, wenn die Zuhörenden dich kontaktieren wollen und dazu noch weitere Details haben, ist das, nehme ich an, okay. Den Kontakt LinkedIn und Twitter, X, was auch immer, werden wir dann in die Shownotes packen. Und sonst bedanke ich mich wieder für deine Zeit. Danke für das interessante Thema. Und ich hoffe, wir haben irgendwann mal nochmal die Chance, irgendwie über ein anderes Thema zu reden.
Ach so.
Okay. Mal schauen. Noch, aktuell sind sehr viele in der Planung. Mal schauen.
Okay. Danke für die Einladung. Ja.
Das war's mit der aktuellen Folge Not Just Coding. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest neue, spannende Einblicke gewinnen. Wenn der Podcast dir gefällt, lass uns doch gerne eine Bewertung da und teile ihn mit jedem, den es interessieren könnte. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.